Ja, es ist immer schön, am Anfang stehe ich oder sehe ich ein paar Leute und dann, wenn ich hier vorne stehe, sehe ich mehr Leute, das ist immer wunderschön. Ja, Sie sind angekommen. Advent, was bedeutet Advent?
Ankunft, genau.
Advent wird aber auch als die Zeit des Wartens bezeichnet. Wir warten also auf eine Ankunft. Auf wessen Ankunft?
Jesus.
Auf Jesus. Gut. Also, als Kind habe ich auch immer gedacht, jawohl, wir warten auf Weihnachten, wir warten auf das Christkind. Als Kinder wartet man natürlich auch auf die Geschenke, das ist klar. Die Kinder sind in dieser Zeit ganz aufgeregt und ja, freuen sich darauf, auf die großen Päckli und je größer, umso besser, oder? Und also eines unserer Enkelkinder hat sich eine Gitarre gewünscht. Danke, Julian. Ja. Ja, wir haben es mitbekommen, ja. Du, Opposition gehört dazu, das hatten schon die frühen Christen und bei uns ist es noch sehr, sehr im ruhigen Rahmen. Und das ist auch gut so, wir danken Gott dafür, aber Gott segnet diese Menschen. Jawohl, wo war ich? Bei den Enkelkindern. Eines unserer Enkelkinder hat sich eine Gitarre gewünscht, eine Pink-Gitarre mit Glitzer, also eine rosarote, mit Glitzer drauf, so eine Kindergitarre, also nicht unbedingt ein richtiges Instrument, aber halt so eine Kindergitarre. Naja. Und weil wir sie so lieben, versuchen wir nun irgendeine Art pinkige Gitarre aufzutreiben und vielleicht noch einen Glitzerspray, um das dann irgendwie glitzerig zu machen. Aber für mich als christlich aufgewachsenes Kind war es natürlich klar, dass ja, die Geschenke sind schon wichtig, aber das Christkind ist doch das Wichtigste. Da sind wir uns einig, oder? Ja. Und irgendwann, als meine kindlichen Gedanken etwas tiefer und verknüpfter wurden, bekam ich dann aber ein Durcheinander. Jedes Jahr warten wir auf das Christkind. Und es kommt immer pünktlich und immer am gleichen Tag, immer im gleichen Stall zur Welt. Irgendwie seltsam. Also meine kindlichen Gedanken fingen an zu drehen, oder? Und das sieht man immer so süß bei den Kindern, wenn sie da ganz, ganz intensiv studieren. Also wir haben da mit einem unserer Enkel ein Igelhotel gebaut im Garten. Und da hat er so irgendwie ein Holzbrettli vor dran gelegt, weil ja der Igel so kurze Beinchen hat und da irgendwie reinkommen muss, oder? Und hat er das studiert, wie er das machen muss. Da sieht man förmlich die Rädchen da im Hirn herumdrehen, ja. Und bei mir war das eben auch so. Ich habe mir da ganz tiefe Gedanken gemacht. Wie ist jetzt das mit diesem Christkind? Weshalb warten wir jedes Jahr wieder auf dieses Christkind? Und es kommt immer pünktlich, aber eigentlich ist es doch schon vor vielen Jahren gekommen. Ja, macht irgendwie keinen Sinn. Also, ob es jetzt im Dezember kam oder im Sommer, was ja eher wahrscheinlich ist, wenn man so die biblischen Textzeugen und die Tradition, also die Geschichtsschreibung irgendwie vergleicht, da ist es wahrscheinlicher, dass er im Sommer geboren ist, aber das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Hauptsache ist, er ist gekommen, genau. Es ist nicht wichtig, wann wir das feiern, aber dass wir das feiern. Und jetzt ist es halt eben dieser Tag im Dezember, ist es halt so. Aber trotzdem bleibt die Frage, wenn er doch schon gekommen ist, warum warten wir dann immer noch auf ihn? Gute Frage. Seither haben sich meine Gedanken zum Glück etwas weiterentwickelt. Ja, im Advent warten wir auf Weihnachten. Ja, Advent bedeutet Ankunft, es bedeutet die Ankunft Jesu und so. Aber heute warten wir nicht mehr auf seine Geburt, sondern auf sein Erscheinen. Genau. Die Bibel sagt in Hebräer 9, Vers 27 bis 28, und so, wie es dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben und danach das Gericht. Das ist übrigens schon eine interessante Predigt an sich für Leute, die denken, man wird immer im Kreis wiedergeboren und wiedergeboren. Einmal gesetzt zu sterben, danach das Gericht. So wurde auch Christus, der Messias, einmal geopfert, um die Sünden von vielen zu tragen. Wenn er dann zum zweiten Mal erscheint, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern er wird denen die endgültige Rettung bringen, die sehnsüchtig auf ihn warten. Ein sehr interessanter Text. Verstehst du, was wir gerade gelesen haben? Das hat Kraft. Es gibt offenbar eine Gruppe von Menschen, für die Jesus erscheinen wird. Er wird nicht auf den Ölberg in Jerusalem herabkommen, um die Welt zu richten. Das geschieht dann auch, aber später. Er wird zuerst erscheinen in den Wolken. Und er wird nur für die sichtbar sein, die, was steht hier? Sehnsüchtig auf ihn warten. Für die wird er zum zweiten Mal erscheinen. Wie muss man sich das vorstellen? Nun, Jesus wird den Himmel verlassen und in die Wolken kommen. Und dort werden wir ihn sehen. Weshalb? Nicht, weil wir so weit sehen können, sondern weil er uns entrückt und wir dann auch in den Wolken sind. Das sagt uns ein anderer Text, da kommen wir dann noch dazu. Und wie das dann geschieht, das schauen wir dann gleich noch. Aber zuerst möchte ich noch drei wichtige Dinge klären. Erstens mal, wem erscheint er? Er erscheint für die, die sehnsüchtig auf ihn warten. Das heißt, die Welt wird nichts davon mitbekommen. Das ist nur für seine Nachfolger, nur für die Christen, nur für die Gläubigen. Und dann wird es sichtbar, wer wirklich zur Gemeinde Jesu gehört. Nicht solche, die einfach irgendwo einmal in die Kirche gehen und sagen, ich bin Christ, sondern diejenigen, die Jesus nachfolgen. Und zweite Frage, wozu erscheint er? Um die Menschen von der Sünde zu erlösen? Nein, das ist schon erledigt. Hat er schon getan vor 2000 Jahren. Nein, er erscheint, wie haben wir es gelesen, um denen, die sehnsüchtig auf ihn warten, die endgültige Rettung zu bringen. Das ist der Grund. Und wie sieht diese endgültige Rettung aus? Römer 8 erklärt das uns. Das ist ein sehr interessanter Zusammenhang. Da sehen wir, ja, Vers 23, wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf die Vollendung der Kindschaft. Ein paar Verse vorher heißt es, die ganze Schöpfung wartet und ächzt und stöhnt und wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Und hier heißt es, wir, die Gläubigen, seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf die Vollendung der Kindschaft. Und was ist das? Die Erlösung unseres Körpers. Jawohl. Und dann steht da noch, denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Jawohl. Das heißt, es ist nicht eine Sonderlehre, sondern das ist etwas, das zur Errettung dazugehört. Diese Hoffnung auf einen neuen Körper, auf einen erlösten Körper. Wenn er erscheint, wird die endgültige Rettung kommen. Und wer Jesus nachfolgt, ist ja bereits erneuert an Seele und Geist. Also der Geist ist ja das Erste, das wiedergeboren wird, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und die Seele, die sollte sich dem anpassen, oder? Römer 12, 2, ändert euer Denken, werdet Gott ähnlich und lebt in der Heiligung. Aber der Körper, der ist noch der alte. Die endgültige Rettung bedeutet, dass wir einen neuen Körper erhalten, einen neuen Body. Wer von uns hat das nötig? Ich meine, schau dich mal selber an. Vergleiche dein Spiegelbild mit einem Foto vor 20 Jahren. Ich glaube, die meisten können das. Ja. Ob du heute krank oder gesund bist, hey, wir sind alle am Sterben, wir sind im freien Fall. Oder? Dies hier ist ein Zelt, nicht ein Gebäude. Wir sind in einem sündhaften Körper und dieser sündhafte Körper wird niemals in das Königreich eingehen können. Niemals. Er wird nicht und er kann es nicht. Aber das ändert sich an dem Tag, wenn Christus erscheint. Und die, die ihn sehnsüchtig erwarten, werden es erleben. Halleluja. Wir warten auf ihn, nicht nur im Advent, aber im Advent ist die Zeit des Wartens und das erinnert uns daran, dass wir warten auf Jesu Erscheinen, dass er wiederkommt, um unseren alten, zum Teil kaputten Körper zu erlösen und uns neu zu machen, wenn wir mit ihm vereint sein werden. Und das ist alles nun im Zusammenhang so mit Advent und Wiederkunft, oder? Das ist ja schon mal etwas sehr Interessantes. Jetzt gibt es aber noch eine andere, dritte Sache, eine sehr spannende. Wir schauen nämlich heute noch kurz das Fest, welches Fest, Peter? Posaunen. Der Posaunen an. Also ich spiele nicht Posaune, ich habe Gitarre gespielt, das andere liegt mir nicht so, aber schauen wir noch mal kurz in dieses Fest. Da gibt es einen kurzen Text dazu, der steht in 3. Mose 23, Vers 23. Da sagt Gott zu Mose: Gib den Israeliten Folgendes weiter. Der erste Tag des 7. Monats soll ein Ruhetag für euch sein, eine heilige Versammlung, in Erinnerung gerufen durch Hörnerschall. Ihr dürft keinerlei Arbeit verrichten und ihr sollt Jahwe ein Feueropfer darbringen. Und dieser Tag heißt auf Hebräisch Rosh Hoshana oder Hashana. Jawohl. Und da wurden Widerhörner geblasen, also die männlichen Schafe, die da die großen Hörner hatten, oder? Ich denke, ihr wisst besser, wie das geht als ich. Aber das Blasen dieser Hörner hat Tradition in Israel. Die wurden zu verschiedenen Zeiten geblasen, sie dienten als Signalinstrument. Zum Beginn einer Schlacht wurden sie geblasen oder auch, wenn ein neuer König gekrönt wurde. Und auch als Warnung vor Gefahr. Und das Gesetz des Moses sagt, dass an diesem Tag nicht gearbeitet werden soll und dass ein Feueropfer dargebracht werden soll. Und sonst gibt es meines Wissens keine Vorschriften der Bibel für diesen Tag. Wozu wird er dann gefeiert? Anders bei den anderen Festen, da gibt Gott immer einen Grund an für die Feste. Aber bei diesem Fest ist irgendwie kein Grund vorhanden. Die jüdische Tradition hat diesen Tag Rosh Hashanah dann mit sehr vielen Bedeutungen gefüllt, die aber nicht in der Bibel stehen. Zum Beispiel, dass man sich an diesem Festtag überlegen soll, ob man auf dem richtigen Weg ist. Man soll sein Leben überdenken, man soll seine Wege ändern, man soll in Übereinstimmung mit Gott kommen. Mit anderen Worten, schau, ob du auf dem richtigen Weg bist. Schau, dass du bereit bist, wenn der Tag der Abrechnung kommt. Pass auf, dass du richtig lebst. Der Tag kommt, wo alles ans Licht kommen wird. Diese Inhalte wurden diesem Tag später gegeben. Es gibt noch andere, auf die ich jetzt nicht eingehen kann. Aber dies hier hat ein Rabbi, ein jüdischer Arzt des 12. Jahrhunderts namens Maimonides, wie folgt ausgedrückt. Er hat die Bedeutung von Rosh Hashanah Treffen zusammengefasst. Er hat gesagt: Erwacht, die ihr da schlummert, und ihr, die ihr im tiefen Schlaf versunken seid. Da lacht einer. Okay. Prüft eure Taten, haltet Einkehr und denkt an euren Schöpfer. Ihr, die ihr ob allem Unwichtigen dieser Zeit die Wahrheit vergessen habt und hinter Nichtigkeiten hergejagt seid, die euch keinen Nutzen bringen, schaut hinein in euch selbst, prüft eure Handlungen und euer Verhalten. Möge jeder, den es betrifft, den falschen Weg verlassen und von allen bösen Gedanken und gottlosen Vorsätzen Abstand nehmen. Wow. Der hat das gut formuliert. Und so passt es eigentlich wieder zusammen, das Fest der Posaunen, Posaune als Warnruf, sein Leben in Ordnung zu bringen. Und wie wir gesehen haben, bei anderen Gottesdiensten schon, jedes der 7 biblischen Feste Israels hat eine prophetische Bedeutung. Und somit auch dieses Fest. Und damit wir uns das nochmal vor Augen führen können, wie auch schon gehabt, Oder wir haben hier das in dieser Reihenfolge halt, ich meine, es ist nicht jetzt nach dem Neujahr gerichtet, aber das erste Fest, das wir angeschaut haben, ist das Passafest am 14. des Monats Nissan. Und das entspricht im Neuen Testament natürlich der Kreuzigung Jesu. Er ist das Passalamm. Und dann das Fest, das zweite Fest der Erstlingsfrucht, das hier am übernächsten Tag stattfindet, das ist natürlich im Neuen Testament der Tag, an dem Jesu auferstanden ist. Also unsere Osterfeier, unser Osterfest. Obwohl Ostern natürlich ein Wort ist, das nichts mit der Bibel zu tun hat. Und dann haben wir hier das Fest der ungesäuerten Brote. Ups, da, das Brot fehlt immer noch, nur ungesäuert, aber das reicht. Ja. Das spricht, worüber, das haben wir auch schon angeschaut. Weiß das noch jemand? Über unser heiliges Leben. Wir sind aufgefordert, heilig zu leben, in der Heiligung Gott ähnlich zu werden, Jesus immer ähnlicher zu werden. Weil er uns frei gemacht hat von der Sünde, weil er alles für uns bezahlt hat, weil er uns neu gemacht hat, in diesem Zustand wollen wir leben. Und sonst könnt ihr gerne die Predigt vor zwei Wochen nochmal anhören. Gut. Und dann ist noch Schawut, das vierte Fest hier, das ist hier oben, am 5. des Monats Sivan. Und das fällt natürlich auf Pfingsten. Und da wissen wir, das ist der Tag, an dem der Heilige Geist ausgegossen wurde. Und die tiefere Bedeutung, die werden wir dann im Frühjahr sehen, wenn Jesus bis dann noch nicht wiedergekommen ist. Vorbehalt, genau. Also, die vier Feste haben sich bereits erfüllt. Und nun, und die haben alle hier vorne die blaue Farbe. Und diese hier auch, aus einem Grund. Aber hier, Rosh Hashanah, das Fest der Posaunen, hat die rote Farbe vordran. Weshalb? Es unterscheidet sich. Es unterscheidet sich von den anderen sechs in einem ganz wichtigen Punkt. Erstens, also in zwei Punkten eigentlich. Erstens haben die Juden hier ja eigentlich, wie gesagt, gar nicht groß Ahnung, um was es bei diesem Fest geht. Sie feiern nur die Traditionen, die seit ihr entstanden sind.
Wie Maria Empfängnis.
Wie bei Maria Empfängnis, genau, ja. Aber in Mose steht sehr wenig über dieses Fest geschrieben. Aber zweitens, und das ist das Spannende, das hat mich fasziniert, als ich das gesehen habe, dies ist das einzige Fest, bei dem nicht ausdrücklich steht, dass alle männlichen Israeliten über 20 Jahren dafür nach Jerusalem kommen mussten. Okay, für Yom Kippur, hier am 10. Tischri, dem Versöhnungstag, wird die Teilnahme der jungen Männer oder aller Männer über 20 in Jerusalem zwar auch nicht ausdrücklich befohlen, aber aufgrund der Reisezeiten damals kann man annehmen, dass wenn man fürs Laubhüttenfest nachher in Jerusalem sein soll, dass man diesen Tag auch gerade mit reingenommen hat in die Reisezeit. Also waren die Juden für alle sieben Feste, für sechs von sieben Festen in Jerusalem, aber an Rosh Hashanah nicht. Spannend. Das Fest der Posaunen. Weshalb ist das so? Weil es hier eigentlich nicht um das Fest selber geht, sondern es geht vielmehr um die neutestamentliche, um die prophetische Bedeutung des Festes. Wir haben sie bei den anderen vier Festen gesehen, die prophetische Bedeutung. Hier bei diesem Fest, also alle anderen neutestamentlichen prophetischen Bedeutungen haben irgendetwas mit Israel zu tun. Aber hier bei diesem Fest geht es den Juden nichts an. Es geht nämlich nur die an, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Es geht uns an, es geht die neutestamentliche Gemeinde an, es geht diejenigen an, die Jesus nachfolgen. Es geht niemanden sonst etwas an als diese Menschen. Gott hat also Israel ein Fest gegeben, das gar nicht für sie bestimmt war, wenn man es jetzt so extrem ausdrücken möchte, sondern es war prophetisch für die neutestamentlich Gläubigen, also für uns. Die prophetische Bedeutung der Gemeinde ist nämlich die Entrückung der Gemeinde, oder die prophetische Bedeutung des Festes ist die Entrückung der Gemeinde der Gläubigen. Nicht die politische Gemeinde, sondern die Gemeinschaft der Heiligen. Wir verstehen das richtig. Und die Schrift erklärt uns, wie das genau passieren wird. 1. Thessalonicher 4, 16 bis 18, da steht Folgendes. Denn er selbst, der Herr, Jesus, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune, haben wir schon gehört, Posaune? Es ist hier allerdings die Posaune Gottes, nicht eine menschliche, nicht eine israelische, sondern nicht eine Widerhorn, sondern die Posaune Gottes. Und die Posaune Gottes erschallen, wird er herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus, diejenigen, die schon gestorben sind, an Christus geglaubt haben, die werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, und damit könnte er auch uns meinen, wenn wir noch am Leben sind, wenn Jesus kommt, danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen, den Auferstandenen, entrückt werden auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Halleluja! Halleluja. Was für eine Hoffnung, was für eine Zusage, was für eine Zukunft, was für eine Herrlichkeit, die uns erwartet. Was für ein positiver Ausblick, anders als die Welt es hat. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Und hier ist noch interessant, es gibt viele Leute, die haben Angst vor solchen Dingen. Aber hier steht, tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Das ist ein Trost, das ist ein Grund zur Freude, das ist Stärke, das ist Kraft für uns. Wir kennen das Ende, weil Gott es uns geschrieben hat in seinem Buch. Es ist alles da. Die Entrückung, die kann jederzeit geschehen. Und wenn wir so in die Welt reinschauen, ich meine, die Headlines überstürzen sich vor Weltuntergangsnachrichten. Die biblischen Zeichen stehen auf ein paar Sekunden vor 12, nicht ein paar Minuten. Und es gibt prophetisch wirklich nichts mehr. Nichts mehr, das vorher noch geschehen muss, vor der Entrückung. Und das, was nach der Entrückung geschehen muss, beginnt sich schon am Horizont abzuzeichnen. Und zwar politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich, geistlich, ideologisch. Wir sehen das, wie sich das abzeichnet. Und meinetwegen offenbar auch etwas Opposition. Aber wir sind noch lange nicht so weit wie die Christen in anderen Ländern, an die wir am Sonntag der verfolgten Kirche gedacht haben. Aber es zeichnet sich ab. Die biblischen Prophetien, ich kann hier nicht in Details gehen, wir haben das ausführlich anderen Orten schon angeschaut. Da erfüllt sich Prophetie vor unseren Augen. Und übrigens auch die Muslime wissen genau, dass das Ende nahe ist. Sie wussten, es ist interessant, kürzlich sind mehrere Dokumente ans Tageslicht gekommen, dass 6 Monate vor dem 7. Oktober 23, ihr wisst, was damals geschehen ist, dass sie dort gesagt haben, sie wollten nicht länger warten, weil sie spürten, dass dass die Welt zu Ende geht und sie vorher noch Israel vernichten wollen. Der Terroranschlag am 7. Oktober 23, das war der geplante Angriff, weil sie wussten, die Welt kommt zum Ende. Die ganze Welt scheint es zu wissen. Nur die, die es eigentlich am besten wissen sollten, nämlich wir Christen, die Zukunft schwarz auf weiß nachlesen können, hier in der Bibel. Wir kennen die Geschichte nicht, aber wir wissen, wie es ausgeht. Wir können die Zeichen der Zeit lesen. Wir können das vergleichen mit der Prophetie. Da steht alles so klar drin. Nur viele, viele Christen ignorieren das einfach. Ich kann das nicht verstehen. Ich meine, es klingt natürlich schon seltsam, oder? Wir alle, wusch, eines Tages plötzlich weg, entrückt, hallo. Obwohl es so klar in der Bibel steht, gibt es so viele Referenzen dazu, aber so viele Christen glauben nicht daran. Ich sehe förmlich, wie Jesu Herz blutet. Er hat es uns schwarz auf weiß gegeben, aber die Menschen glauben es nicht. Er hat uns sein Wort gegeben, sein Wort, dass das stimmt. Und viele Menschen, die sich Christen nennen, glauben das nicht. Es ist tragisch. Aber wir haben uns entschieden, die Bibel zu glauben. Amen. Halleluja. Wir glauben an die komplette Vergebung durch den Tod Jesu. Wir glauben an seine Auferstehung. Und wir glauben an unsere Auferstehung, weil er die Erstlingsfrucht ist und uns prophezeit hat, wir werden auch auferstehen. Wir glauben an das allumfassende Werk der Erlösung, dass wir gerettet sind und sicher sind in seiner Hand. Wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wirkt, der uns führt, der uns Kraft gibt, der uns von innen her verändert. Wir glauben an den Geist, der uns Gaben gibt, damit wir einander und der Welt dienen können und ihn ehren können. Wir glauben an die Kraft der Heilung, die in Jesu Wunden ist. Wir glauben an die Wiederherstellung von Menschen, die kaputt sind. Wir glauben an Jesu Erscheinen für uns. Wir glauben an seine Wiederkunft. Wir glauben, dass 7 Jahre danach er wiederkommen wird, mit uns zusammen, um die Welt zu richten. Und wir glauben daran, dass 1000 Jahre nachher komplettes Friedensreich sein werden. Wir glauben das, weil es in der Bibel steht. Kann irgendjemand Amen sagen?
Amen.
Halleluja. Und genau dazu fordert uns die Bibel auch auf. Wir glauben. Johannes 14, damit komme ich langsam zum Schluss. Da heißt es, euer Herz erschrecke nicht. Hey, kein Grund zu erschrecken, kein Grund zur Panik. Glaubt an Gott. Und Jesus sagt, glaubt an mich. Und dann kommt das Wunderbare. Er sagt, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, dann werde ich wiederkommen und ich will euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also wer wechselt hier die Adresse?
Wir.
Wir gehen zu Jesus. Er kommt uns holen, damit wir bei ihm sind. Und dann werden wir bei ihm bleiben für Ewigkeit. Und wir werden mit ihm zurückkehren auf die Erde und 1000 Jahre regieren. Und was alles danach noch kommt. Aber hier, das spricht über die Entrückung. Er kommt, um uns abzuholen. Und nochmals der Vers aus vorher, 1. Thessalonicher 4. Tröstet euch untereinander mit diesen Worten. Habt keine Angst, Geschwister. Habt keine Angst. Tröstet euch. Das sind gute Nachrichten. Und das ist die neutestamentliche Bedeutung des Festes der Posaunen. Genau. Das ist der wahre Advent. Wir warten auf Jesus, nicht auf seine Geburt, sondern auf sein Erscheinen. Auf sein Erscheinen, um uns wegzunehmen aus der Welt und um unsere Erlösung, endgültige Rettung zu bringen. Das ist unsere Sehnsucht. Ich schließe mit diesem Vers von Anfang, Hebräer 9,28. Wenn er dann, wenn Jesus dann zum zweiten Mal erscheint, kommt er nicht mehr wegen der Sünde, sondern er kommt. Er wird denen die endgültige Rettung bringen, die sehnsüchtig auf ihn warten. Dieses Wort sehnsüchtig ist in vielen deutschen Bibeln leider verloren gegangen. Viele Übersetzungen haben das nicht drin. Aber wenn man das nachschaut im Grundtext, das Wort, er hat so viel Kraft, so stark. Da ist nicht nur eine vage Hoffnung, sondern ein sehnsüchtiges Warten damit gemeint. Tun wir das. Warten wir darauf, jeden Tag.
Ja.
Halleluja. Jawohl. Und ja, lasst uns beten miteinander, dass dieser Tag bald kommt und dass wir darauf warten können, dass wir hungrig sind, dass wir uns begeistern lassen von seinem Wort, von seinem Geist, von seiner Kraft. Lass uns beten miteinander. Halleluja. Jesus, wir danken dir für diese wunderbare Zukunft, die du uns bereitet hast. Wir danken dir für die Tatsache, dass wir das Ende des Buches kennen. Egal, was in der Welt geschieht, Herr, wir wissen, es ist in deiner Hand, du führst es zum Ziel, du machst es gut und das Ende wird wunderbar, speziell und ganz speziell für diejenigen, die an dich glauben und noch speziell für die, die sehnsüchtig auf dich warten, dass du wiederkommst und uns abholst. Und Herr, Ich sage dir einfach, ich für mich, ich warte sehnsüchtig auf dich. Komm, Herr Jesus, komm bald. Bring die Welt so weit, dass der Zeitpunkt kommen kann, damit du uns abholen kannst. Herr, es ist nicht einfach ein Hilfeschrei in einer verzweifelten Welt oder Lebenssituation, sondern es ist die tiefste Sehnsucht unseres Herzens, bei dir zu sein, für immer. Komm, Herr Jesus, komm bald, Maranatha. Komm bald, Herr Jesus. Wir warten auf dich. Und wir preisen dich. Denn deine Versprechen sind Ja und Amen. Und dein Wort ist wahr. Und es bleibt für alle Zeit bestehen. So sagst es du in der Bibel. Wir danken dir, dass diese Wahrheit tief in uns einsinkt. Und dass dein Geist es uns immer wieder neu in Erinnerung bringt. Nicht nur heute Abend, sondern morgen, übermorgen, übermorgen, überübermorgen und so weiter, bis der Tag kommt, wo du diejenigen abholen wirst, die dich sehnsüchtig erwarten, um ihre Rettung endgültig zu machen. Lob und Preis sei dir. Halleluja. Amen.